Herzlich willkommen zu Raiffeisen Live, zur 31. Ausgabe zum Thema Geldanlage mit Valentin Hofstetter aus Wien, zu uns nach Vorarlberg gereist. Herzlich willkommen,
Hallo.
Valentin, es freut
Hallo.
Mich, dass du hier bist. Also heute reden wir ein bisschen über das ganze Thema Geldanlage und was vor allem auch neue Anleger und den kompletten Kapitalmarkt, vor allem auch in diesen, naja, unschweren Zeiten oder schweren Zeiten eher, beschäftigt. Also fangen wir einfach mal an mit, manche sagen, Geldanlegen ist nur was für Reiche und dass es viel Spekulation einfach ist und dass es Gezocke ist. Mhm. Was sagst du zu diesem Thema?
Da sind ja schon klassische Vorurteile gefallen. Ne? Ich glaube, da müssen wir uns ein paar Dinge auseinanderhalten. Geldanlage nur für Reiche, naja, wenn ich davon leben können möchte und nicht mehr arbeiten gehen, ja, dann muss ich einen gewissen Polster haben. Aber wenn ich Vermögen aufbauen möchte, dann per Definition muss ich irgendwann mal damit anfangen. Ja, und da muss ich halt klein anfangen. Und wenn so noch durch die Köpfe manchmal durchschwirrt, na, da muss man Profi sein, weil vorher berät mich ja keiner. Mhm. Jede Raiffeisenbank berät einen gerne zur Veranlagung. Und mit modernen Produkten kann man da auch schon mit 50 Euro, 100 Euro pro Monat starten, mit einem Kapitalaufbauplan. Und man wird überrascht sein, was da dann nach mehreren Jahren, darum rechtzeitig genug anfangen, dass man lange ansparen kann, was da dann nach einiger Zeit mit Zinseszinseffekt rausschaut, wenn man es vernünftig macht.
Ja, heißt, je früher, desto besser. Absolut. Und jeder Euro zählt am Ende
Ganz
des
genau.
Tages. Wunderbar, okay. Also was sind denn dann die Möglichkeiten für die Anleger, vor allem auch jetzt mit dem Blick auf die Wirtschaftslage? Wir hören natürlich Straße von Hormuz, Iran und all diese ganzen Zerwürfnisse, die natürlich dann auch eine Unsicherheit beim Anleger.
Das ist auch so, wie soll ich sagen, ein naheliegender Gedanke ist noch ein Motto, na, gerade jetzt soll ich mit einem, und wir reden jetzt nicht von einem Sparbuch, ne? Sparbuch ja. Kann ich immer machen, sondern wirklich so quasi Vermögensaufbauplan mit Wertpapieren zum Beispiel anzusparen, monatlich in einem Aktienmarktfonds. Das klingt für manche jetzt dann vielleicht schon ein bisschen beunruhigend in Zeiten wie diesen, du hast das schon gesagt, aber das ist auch so ein klassisches Missverständnis. Du hast gesagt, ne? Anfangen wir zu einem Ansparer so früh wie möglich. Und wenn ich vor 30 Jahren angefangen hätte, vor 20, vor 10, wie viele Krisen gab es da seither dazwischen? Ne? Wir werden leider, glaube ich, keine Zeit erleben, wo wir sagen, ab jetzt, die nächsten Jahre, gemähte Wiese, da kann gar nichts passieren, blauer Himmel. Es wird immer was dazwischen kommen. Und trotzdem, wenn man sich die Entwicklung ansieht, diese letzten 10, 20, 30 Jahre, mit den vielen Krisen, Corona und wie sie alle hießen, haben sich trotzdem in Summe zum Beispiel Aktienmärkte in Summe schön nach oben entwickelt, weil ja. Die Wirtschaft in Summe trotzdem wächst. Mit allen Schwankungen, darum ein gutes Beratungsgespräch machen, wo auch über die Risiken aufgeklärt wird, dass je ertragreicher eine Veranlagung langfristig ist, für den sie dann auch stärkere Schwankungen zwischenzeitlich damit verbunden sind.
Ja.
Aber das kann man dosieren. Ja. Aber du hast das vorher schon gesagt, das hat mir gefallen, die Zeit arbeitet für mich, möglichst früh anfangen und da darf ich nicht warten, bis es keine Krise mehr im Horizont gibt, weil das wird nicht passieren.
Ein bisschen unrealistisch, hast du wohl recht. Also das heißt, Chancen sind immer da, genau wie Risiken und darauf kann ich auch jetzt direkt eingehen auf die österreichische Wirtschaft.
Das ist eine Chance oder Risiko?
Ich glaube, beides ist ganz wichtig zu betrachten. Vor allem auch, wenn die Anleger sagen, ich möchte gerne in die heimische Wirtschaft natürlich auch irgendwo investieren, weil man stärkt ja gerne das, wo man lebt und hat dann natürlich auch einen guten Hintergrund. Wie siehst du das dann?
Ja, das wird mir vielleicht das Eigenlob ausgelegt, aber ich meine, eine der stärksten Stärkungen der heimischen Wirtschaft in Veranlagen ist die lokale Raiffeisenbank. Ne? Weil die leben genau davon, dass sie Geld aus der Region aufnehmen über Sparbücher und in der Region wieder als Kredite vergeben. Davon lebt im Endeffekt die Wirtschaft in Österreich, dass hier wirklich das Geld auch im Bereich in der Region wieder vergeben wird. Das wäre mal das eine. Also da tut, glaube ich, eh jeder seinen Beitrag. Wenn es jetzt wirklich ums Veranlagen auf der Wertpapierseite geht, und wieder, ich komme halt stärker von der Veranlagungsseite, wo auch was rausschauen soll. Also wir können jetzt auch über österreichische Staatsanleihen und so weiter sprechen, aber das ist halt vom Ertragspotenzial überschaubar. Also nur für die, denen es nicht so bewusst ist, aber die Grundidee ist schon, je länger mein Veranlagungshorizont ist, je länger quasi ein Teil meines Geldes auch arbeiten kann, veranlagt sein kann, dann zeigen alle Statistiken weltweit, dann ist das größte Ertragspotenzial, wenn man sich an Unternehmen beteiligt, sprich Aktienmarkt beteiligt. Und da reden wir jetzt nicht von drei Einzeltitel zocken, sondern wirklich breit am globalen Aktienmarkt mit dabei sein.
Okay.
Und das wäre eigentlich dann schon so ein bisschen eine Antwort auf deine Frage. Da wäre es zwar naheliegend, dass man sagt, ne, aber dann nehme ich doch vielleicht diese 15 Unternehmen, die ich kenne, nämlich aus Österreich, süddeutscher Raum, von mir aus noch Schweiz, weil da fühle ich mich wohl, weil die kenne ich. Da gibt es einen eigenen Fachbegriff dafür, für diesen Anlagefehler. Der ist nämlich unter der Schublade Anlagefehler abgelegt.
Ah, okay,
Home Bias. dass man glaubt, man kennt Firmen besonders gut, nur weil man im täglichen Leben öfter drüber stolpert, weil die halt 3 Bezirke weiter ihren Standard haben oder weil sie oft in den Nachrichten vorkommen, weil sie halt in der Region verwurzelt sind. Nur weiß ich deswegen wirklich, ob diese Firma in 1, 2 oder 5 Jahren mehr oder weniger Geld verdienen wird? Das weiß der Finanzchef der Firma und sonst wahrscheinlich nicht mehr viele. Also das, worauf es ankommt, das kann ich für die nicht besser einschätzen als für eine Microsoft.
Okay, spannend.
Und dann kommen wir zu dem Problem, und darum ist unter Anleger Fehler abgelegt, so ein Problem, ich bekomme damit aber tendenziell, wenn ich so vorgehe, ich kaufe, ich kenne ein relativ kleines, konzentriertes Aktienportfolio.
Ja.
Ich habe da dann 10, 15 Aktien drinnen, alle aus einer Region, Mitteleuropa. Das ist genau das Gegenteil von breit gestreut veranlagen.
Ja.
Also dann, eher nicht so in der Aktienmarktveranlagung, nicht so der Freund davon.
Okay, aber dann ist ja auch gleichzeitig damit, wenn man sagt, ich kaufe jetzt 15 Einzelaktien oder Einzelunternehmen und nehme die in mein Portfolio auf, das widerspricht ja auch eigentlich diesem Grundsatzgedanken, ich lege jeden Monat 50 Euro an, weil mit 50 Euro komme ich mit Einzelaktien ja doch nicht wirklich weit.
Plus, dass 15 Einzelaktien gar nicht reichen würden, um weltweit alle Regionen, alle Branchen zu streuen. Vielleicht so ein Gedanke, warum streue ich überhaupt? Wenn ich wüsste, die 3 Firmen, die 3 Aktien, wenn die besten für die nächsten 5 Jahre sind, dann nehme ich nur die 3. Direkt. Wenn das jemand hier weiß von den Zuhörern, man findet mich im Internet, bitte E-Mail schicken. Das
wird mir bitte auch.
Das, ja. Das können wir alle vorher nicht. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber was man halt schon relativ gute Voraussicht hat, ist, dass die Firmen in Summe wachsen werden.
Ja.
Das heißt, wenn ich mich breit an allen Firmen beteilige, habe ich nie die 100% in einem Jahr. Aber ich bin halt auch deutlich besser abgesichert nach unten. Wenn eine Branche schlechter läuft, läuft sie für eine andere besser. Das heißt, die Ausschläge werden weniger stark. Und das ist die Gefahr von so einem konzentrierten Portfolio. Wenn ich jetzt 10, 15 Aktien rauspick und da läuft mir eine Branche schlecht, in Österreich habe ich zum Beispiel viel Finanz im Aktienmarkt drinnen, dann kann es halt ganz starke Ausschläge auch nach unten in meinem Portfolio verursachen. Da reden wir dann schon eher von ein paar Dutzend.
Ja.
Und das wird mit Einzeltiteln dann, da brauche ich wirklich ein Riesenportfolio. Wenn ich 2 Millionen veranlage,
dann auch entsprechend
kann ich das über 200 Firmen streuen, über alle Branchen weltweit. Okay, ist halt viel Aufwand, aber sonst reden wir nur klassisch von einem globalen Aktienfonds zum Beispiel reden. Und den kann ich dann auch leicht mit 50, 100 Euro jedes Monat besparen.
Und dann in Form eines Sparplans.
Genau, da ein Sparplan, damit wirklich breit, global, über alle Branchen gestreut und bin nicht vom Wohl und Wehe von ein paar Einzelfirmen abhängig, dass die richtigen Entscheidungen treffen.
Ja, also das ist ja dann auch ein gutes Stichwort zu Diversifikation des Portfolios. Gibt ja auch gerade vor allem den Hype um Gold, um Silber, um die ganzen Edelmetalle plus auch noch Währungen, die man im Zweifel in sein Portfolio mit aufnehmen kann. Wie sieht das für einen Kleinanleger aus? Weil auch da denke ich mir, Diversifikation ist gut, aber ab welchem Grad macht es für mich, der einen Sparplan hat, Sinn, in unterschiedliche Positionen, auch in unterschiedliche Fonds im Monat einzuzahlen?
Ja. Also das, was den meisten, sagen wir mal, normaler Anleger mit überschaubaren Beträgen, das, was da wahrscheinlich am meisten wirklich fehlt, als Hauptbestandteil in einem Vermögensaufbau, ist wirklich mal sich weltweit an Unternehmen zu beteiligen, sprich ein breiter globaler Aktienmarktbaustein. Weil der heute in allen Statistiken zumindest den besten Ertrag bringt, solange ich 5, 10 Jahre drinnen bleiben kann. Also das ist mal der erste große Schritt. Und wenn der mal gesetzt ist, dann ist man immer gut aufgestellt. Sprich, dann kommt mal lange nichts. Und dann können wir noch drüber reden, wie könnte man es denn noch perfektionieren, wie kann man noch breiter streuen. Und da haben alle deine genannten Bausteller dann eine Berechtigung. Aber die kämen quasi erst an 11., 12., 14. Stelle nach dem anderen Ding. Und da wahrscheinlich eh viele Anleger instinktiv ein bisschen Gold, Goldmünzen wo herumliegen, nichts dagegen einzuwenden, wenn es beruhigt. Hatte auch die letzten Jahre einen gewaltigen Lauf, also ordentlicher Preisanstieg zuletzt. Muss man aufpassen, wenn man sich das ein bisschen länger ansieht, gerade Goldpreis zum Beispiel, der neigt halt historisch schon zu sehr starken Übertreibungen in beide Richtungen. Das heißt, das ist nicht so eine gemächliche Straße nach oben, sondern da haben wir immer mal gesehen, mehr als 100% in kürzester Zeit.
Wird ja nicht auch umsonst Krisenwährung genannt. Also.
Und dazwischen haben wir das, verblendet man gerne aus, wenn eine Krise dann ein bisschen aus den Köpfen wieder rausgeht, dann haben wir auch mal 10 Jahre oder 20 Jahre gehabt, wo der Goldpreis tiefer war.
Ja.
Kein Beinbruch, wenn es ein paar Goldmünzen sind, die muss ich ja nicht verkaufen. Aber wenn es ein großer Teil vom Portfolio wäre, was Ihnen keiner empfehlen wird bei einer seriösen Bank, und da sind es dann wirklich 10, 15 Jahre damit deutliche Minus. Es gab auch schon Phasen, wo der Kurs über 20 Jahre mehr als 50% tiefer war, der Goldpreis, im Vergleich zu dem Höhepunkt von vor 10, 15 Jahren. Das tut dann schon weh. Mhm. Ein größerer Teil seines Vermögens nach 15 Jahren, mehr als 50% im Minus, das sollte bei einer breit gestreuten Aktienmarktveranlagung nicht passieren. Also ein bisschen Beimischung, fein. Aber der große Brocken, der in Österreich im Unterschied zu vielen anderen Ländern viel zu wenig im Vermögensaufbau drinnen ist, ist eigentlich diese Unternehmensbeteiligung, sprich Aktienmarkt.
Okay, das ist doch mal ganz spannend. Also ich glaube, das wird auch vielen weiterhelfen, so diesen ersten Schritt zu machen. Weil man macht die Aussage, dass man eben früh mit auch wenig
Das ist genau
und
der
geringen
Punkt, den ersten
Beträgen.
Schritt einfach mal machen. Ja? Nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten. Wenn jetzt dann quasi der Trump weg ist, der Irankrieg weg ist und das und das auch
Dann
noch
kommt
alles
das
erfüllt
Nächste.
ist, dann kommt nämlich das Nächste. Und wie wir sehen, trotzdem werden die Firmen in 5 Jahren weltweit wahrscheinlich mehr verdienen als jetzt und daher auch mehr wert sein. Da brauche ich auf nichts groß warten.
Ja, was auch noch, glaube ich, ein ganz spannender Begriff ist, den wenig Leute kennen und der gut ist, nochmal von einem Experten erklärt zu bekommen, der Cost-Average-Effekt. Das ist ja auch genau das, was du vorhin angesprochen hast. Du kaufst zu verschiedenen
Genau.
Zeitpunkten. Was kann da der Anleger darunter verstehen, richtig?
Ne, das ist eigentlich eine Variante, um mit dem umzugehen, was die normalen Anleger davon abhält, einen relativ großen Brocken ihres Vermögens am Aktienmarkt zu haben, weil der schwankt halt zwischendurch. Ne? Jetzt kommt halt dann ein Ölpreisschock oder Irankrieg oder was und dann geht es halt mal 10% oder auch mehr runter. Ja, muss man wollen. Ne? Man weiß zwar, das geht dann auch anschließend wieder rauf, aber zwischendurch. Es gibt eine Variante, wie man von diesen Schwankungen, diesen Rücksätzen zwischendurch sogar profitieren könnte, nämlich genau, wenn man so regelmäßig anspart. Was ja gerade die erste Stufe im Vermögensaufbau ist. Ich muss ja mal ansparen, dass ich auf ein Vermögen komme, weil das klingt jetzt technisch, Cost Average hast du einfach nur Durchschnitt bei den Kosten. Wenn jetzt der Aktienmarkt runterkommt und ich kaufe jedes Monat um Hausnummer 200 Euro einen Aktienfonds, dann kriege ich jetzt in der kleinen Krise entsprechend für die 200 Euro mehr Aktien. Ich bekomme mehr davon, weil es billiger ist. Also ich kaufe einfach mehr, wenn es billiger ist. Und wenn sich der Kurs dann wiederholt, bekomme ich automatisch ein bisschen weniger neues Stück um meine 200 Euro, weil jetzt ja der Kurs wieder höher ist. Das heißt, je mehr Ausschläge es im Kurs zwischendurch gibt, desto mehr mische ich mir eigentlich meinen durchschnittlichen Kaufkurs runter. Was allalong fein ist, ne? Weil je günstiger mein Kaufkurs ist, desto schneller bin ich dann allalong im Plus und desto größer ist dieses Plus. Anders formuliert, in der Ansparphase, wenn ich noch Vermögen aufbaue, wenn ich quasi auf der Einkaufsseite bin mit diesem Aktienfonds-Einkauf, möchte ich ja eigentlich, böse gesagt, Krisen haben, damit ich die guten Firmen möglichst günstig bekomme. So denken wir auch im täglichen Leben. Ne? Wann gibt es denn das große Krangel, wenn Ausverkauf ist in den Geschäften? Und wenn es aber die Unternehmen selber günstig gibt, dann, oh Gottes Willen, die sind gefallen.
Kann ich auch immer mehr für meine 50
Das wäre nämlich das Nächste. Ne? Wenn es wirklich, sagen wir, spielen wir mal Worst Case, ja, jetzt legt wirklich der Trump noch einen Schritt zu und es gibt nochmal große Angriffe und da übrigens geht nochmal kräftig rauf, ja, dann können Aktienmärkte auch, wenn sie noch so breit gestreut sind, schon nochmal 10, 15% zwischendurch im Minus sein. Aber das wäre dann genau das Signal, dass ich sage, ne, okay, jetzt mache ich zusätzlich zu meinem jedes Monat 200 Euro Ansparplan wirklich nochmal das Weihnachtsgeld auch. Weil
Das
jetzt erlaubt es sich wirklich zuzuschlagen.
Das heißt halt, was man eigentlich als Risiko einschätzen würde, ist eher die Chance auf der Anlegerseite.
Und das Risiko entsteht, wenn die Fristigkeit nicht zusammenpasst oder wie soll ich sagen, die Risikomentalität nicht zusammenpasst. Ich gebe dir ein Beispiel. Aber wenn ich jetzt weiß, ich brauche das Geld in 3 oder 4 Jahren, weil Zubau beim Haus. Ja, dann sind Aktienmarktschwankungen ein Risiko für mich, weil in 3 Jahren können wir gerade 20% tiefer sein. Und wenn ich das Geld dann brauche, dann muss ich den Verlust voll realisieren.
Ja.
Dann muss ich es verkaufen mit Verlust und es erholt sich nie wieder, weil ich bin draußen. Sobald der Anlagehorizont lang genug ist, kann ich mit so Schwankungen eigentlich ganz gut umgehen. Wichtigste Voraussetzung wieder, Diversifizierung, du hast gesagt, breit gestreut, eine einzelne Firma kann auch pleite gehen. Die Weltwirtschaft in Summe, der gesamte Aktienmarkt, ist bisher zumindest noch nicht pleite gegangen.
Aber da sind ja dann auch Fonds oder ETFs dann von Vorteil, weil die ja
die
doch.
Automatisch breit streuen.
Genau, richtig.
Weil ich nicht in einer Branche bin oder nicht nur in 5, 20 Firmen, sondern breit gestreut. Was einfach dieses Konkursrisiko einer einzelnen Firma stark rausnimmt, weil es das verdünnt den Effekt.
Das heißt, da bin ich ja als Anleger auch eigentlich gewahrt vor dem Risiko, dass die Einzelaktie, die ich gekauft habe, einmal in Grund und Boden fällt.
Und was halt bleibt, sind wirklich größere Krisen, wo die ganze Weltwirtschaft in einer quasi Krise ist, wie Corona oder wie der letzte Ölpreisschock, weil dann natürlich alle Firmen mal für ein paar Quartale weniger Geld verdienen. Und dann ist es regelmäßig der Fall, dass auch der Gesamtaktienmarkt, auch ein breiter Fonds, mal zwischendurch und in den schlimmsten Fällen hatten wir auch schon mal Phasen, wo ein globaler Aktienmarkt 30% im Minus war.
Ja, 2008 zum Beispiel.
Aber das ist halt das Schöne, wenn sich dann die Weltwirtschaft wieder erholt, dann erholt sich die auch wieder. Nicht jede einzelne Firma, nicht jede einzelne Aktie, aber der Gesamtmarkt erholt sich wieder, sobald sich die Weltwirtschaft erholt.
Ja.
Und wenn da meine Fristigkeit zusammenpasst, wenn ich das aussitzen kann, wenn ich das Geld lange genug nicht brauche, dass ich das aussitzen kann, dann nimmt das schon mal einen großen Teil von der Gefahr von so Schwankungen weg. Also wirklich gut überlegen, wie viel Teil von meinem Vermögen kann wirklich auf längere Zeit, mindestens 5 Jahre, viele würden sagen 10 Jahre, veranlagt sein. Das wird dann für sowas geeignet. Und dann halt nur überlegen, mit wie viel Rücksetzern kann ich auch mental umgehen. Weil es gibt jetzt ein zweites Beispiel, wo es gefährlich werden kann. Das erste war, ich brauche das Geld in 3 oder 4 Jahren und dann ist gerade die Börse am Tief. Blöd. Das zweite wäre, ich sage zwar groß beim Berater, ich halte Wertschwankungen aus, ich bin so ein cooler Knochen. Ja.
Ja.
Und dann ist halt der Markt wirklich mal mein ganzer Fonds 30% unten und dann komme ich drauf, eigentlich halte ich das nicht aus. Ja. Ich habe das schwer erarbeitet über Jahre und jetzt ist zwischendurch 30% im Minus. Ich mag das nicht. Nur wenn ich dann rausgehe, bin ich bei der Erholung natürlich nicht mehr dabei.
Ja.
Das muss ich vorher auch, und das lebt auch wieder von einem guten Beratungsgespräch, weil da gibt es wirklich professionelle Fragebögen, wie man das versuchen kann abzuklären und einzuordnen, dass es halt wirklich zum Risikoprofil passt. Dass ich nicht dann die Nerven wegschmeiße, wenn der Markt unten ist, wenn ich eigentlich nachkaufen müsste.
Buy high, sell low.
Was nicht so fein funktioniert.
Das stimmt. Und auch noch ein weiteres Anlageformen oder eine weitere Anlageform ist ja auch momentan die Kryptowährung. Die wird ja auch immer mehr aufgenommen. Gibt es ja auch mittlerweile Krypto-ETFs. Ich meine, es gibt sogar schon Krypto-Funds, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist da die Einschätzung? Also
ja, ich gebe da immer gerne das Gegenfrage, welche von den 10.000 Kryptowährungen, es sind mehr, ich weiß, aber sagen wir mal grob 10.000, die auch liquide sind, sollen wir den jetzt dann kaufen? Und jetzt könnte man sagen, dann machen wir es wieder Aktienfonds. Ne? Ich kaufe auch nicht eine Aktie, eine Unternehmensbeteiligung, sondern ich beteile mich an allen Firmen weltweit. Das macht ja Sinn, weil alle Firmen weltweit Geld verdienen.
Das war
all along. Aber warum soll ich jetzt alle 10.000 verfügbaren Kryptowährungen kaufen? Warum soll die 3.500. in 5 Jahren noch irgendwas wert sein, wo sie doch keiner für irgendwas braucht?
Das ist eine gute Frage.
Und dann kann man wahrscheinlich von manchen die Gegenantwort, na gut, da machen wir es eh nicht, da tun wir eh nicht diversifizieren, da kaufen wir nicht alle Kryptowährungen, die es gibt, weil wir genau wissen, 99% von denen wird nie irgendwer für irgendwas brauchen.
Mhm.
Okay, das heißt, wir nehmen einfach die bekannteste, Bitcoin.
Ja.
Aber da ist hoffentlich auch allen klar, das war der erste Beta-Test, die erste Kryptowährung, die programmiert wurde. Und inzwischen gibt es genug technische Weiterentwicklung, dass andere das viel schneller, besser, billiger und so weiter können.
Mhm.
Also warum will ich dann, muss ich mir vorstellen, das ist ein Stück Software im Endeffekt, warum kaufe ich mal dann Windows 2.0, wenn es schon Windows XY gibt?
Ja.
Glaube ich wirklich, dass das ist, was wertbewahrend sein wird? Also ich tue mir da einfach sehr, sehr schwer zu sehen, also anders nochmal formuliert, Software entwickelt sich extrem dynamisch weiter, da wirklich die Gewissheit zu haben, ich kaufe mir jetzt Variante XY, diese Kryptowährung, weil die werden in 5 Jahren, in 10 Jahren noch alle von mir um sogar mehr Geld kaufen können wollen, als ich dafür bezahlt habe. Es ist toll für kurzfristig zocken, weil es natürlich extreme Schwankungen nach oben und unten gibt, fein, alles gut, aber einen nennenswert größeren Betrag wirklich für längerfristige Veranlagen da reinzusetzen, tue ich mir, ich bin aber doch kein Experte für Kryptowährungen, muss ich auch sagen, also andere würden es ganz anders sehen, fairerweise. Ich persönlich tue mir da sehr schwer, ruhigen Gewissens da größere Beträge langfristig zu parken, weil es eben schwer zu sehen, warum soll gerade die Kryptowährung XY in 10 Jahren noch jemand bereit sein, viel mehr zu zahlen als jetzt, wo sich das Feld ja dynamischst weiterentwickeln wird. Man sieht allein, dass es jetzt schon für coole Kreationen gibt, die viel weniger Strom verbrauchen, zum Beispiel als die alte Bitcoin, die auch viel schneller sind. Eine Bitcoin-Transition dauert relativ lange, darum ist sie auch als Zahlungsmittel inzwischen weniger verwendet als nur vor 10 Jahren.
Und braucht halt auch sehr hohe Gebühren.
Auch relativ teuer. Und ja, da gibt es andere Varianten schon, neuere Kryptowährungen, die es viel besser lösen. Und in 5 Jahren wird es sicher geben, die es noch besser lösen. Dann warte ich lieber auf die in 5 Jahren und kaufe bis dahin was anderes.
Also setzt dann natürlich auch ein hohes Risikoprofil.
Und natürlich, ich brauche extreme, dicke Nerven für die Schwankungen zwischendurch. Also eher was zum Spekulieren aus meiner Sicht.
Okay, also wo wir dann gerade auch bei anderen Anlageformen noch sind, gibt es Anlageformen, die deiner Meinung nach überbewertet oder zu riskant sind, obwohl sie oft empfohlen werden?
Ja, aber das schwankt immer sehr phasenweise. Ne? Also wir können, ich glaube, die Frage zieht darauf ab, was wäre jetzt gerade so eines, aber sowas werden wir auch immer wieder erleben. Also der Mensch ist ja so immer in der Veranlagung zwischen Gier und Angst getrieben. Spanien ist immer, wo die Angst sehr umgeht, eine gewisse Assetklasse total verrufen, dass man sie gar nicht haben will. Da drängt sich aber derzeit ehrlich gesagt gar nicht so viel auf, weil das hat man üblicherweise, wenn irgendwo eine große Krise, also eine Assetklasse massiv, also eine Veranlagungsklasse, so wie Aktienmarkt oder wir hatten es eine Zeit lang mit dem Ukraine-Krieg, da waren osteuropäische Aktien, Zentral-Osteuropa inklusive ATX, extrem unbeliebt, wollte keiner haben, weil Angst und Krieg daneben, das sind dann schon natürlich Gelegenheiten, wenn wirklich ein ganzer Aktienmarkt extrem günstig bewertet ist, weil Angst umgeht. Aber nachdem wir letztes Jahr da über 40% gemacht haben in Osteuropa an den Börsen,
das ist super.
Es ist immer noch nicht teuer bewertet.
Ja.
Ich finde die nach wie vor ein gutes Aktienmarktinvestment zur Beimischung, weil es ist nur eine Region, das kann nicht das Hauptinvestment sein. Aber so wirklich total derzeit massiv unterbewertet, viel zu billig, feilert mir jetzt nicht groß was ein. Und in der Gegenrichtung, wo viele in der Branche Sorgen haben, ist das Thema künstliche Intelligenz. Dass Firmen aus dem Bereich halt inzwischen schon so viel Anlegernachfrage haben, die Kurse, Aktienkurse halt schon so hochgetrieben sind, dass wir da so Anklänge haben an Internetblase 2000, wer das mal wo gelesen hat, wo damals Internet das neue tolle Ding war und dann Firmen, die in dem Bereich Geschäfte gemacht haben, an der Börse inzwischenzeitig extrem teuer bewertet waren. Da haben manche Sorge, dass das vielleicht schon übertrieben ist. Ich persönlich glaube, dass das schon noch ein bisschen weitergehen kann, wenn man schaut, was da wirklich noch echtes Geld investiert wird, Rechenzentren gebaut werden etc., was die Hardware kaufen müssen.
Und halt auch Umsätze generiert werden im Gegensatz zur Dotcom-Blase.
Umsätze generiert werden, ganz genau. Ja. Also immer schwierig einzuschätzen, ist schon klar, aber wir persönlich, also auch bei uns in der Firma, sind wir in dem Bereich nach wie vor investiert.
Oh ja, okay.
Hat sich auch gelohnt letztes Jahr, hat sich auch heuer, trotz Irankrieg, nur ein Beispiel, trotz Irankrieg, Ölpreisschock, Unternehmen aus dem Bereich sind im Schnitt auf Allzeithöchstständen.
Also
zweistellige Kurszuwächse, der Index im heurigen Jahr, trotz Krieg, weil sie sind dann auch wieder gegenüber anderen Krisen relativ gut abgesichert. Ne?
Ja.
Weil KI-Investitionen laufen, egal wie hoch der Ölpreis ist.
Ja, ja, das ist wohl wahr. Wo wir dann gerade bei Angst sind. Wie schaffe ich es als Privatanleger, mich eben nicht von diesem Fear-Index auch fehlleiten zu lassen?
Aber auch wieder, da ist der erste wichtige Punkt, glaube ich, ein gutes Beratungsgespräch, wo man wirklich mit den Dritten objektiv durchgeht, wie viel Schwankung halte ich denn wirklich aus? Wie viele Rücksätze an den Börsen halte ich wirklich aus? Sprich, wie hoch kann mein Aktienanteil im Portfolio überhaupt sein? Weil das muss ich da mal rausfinden, damit es dann nicht passiert, es kommt und es wird irgendwann wieder eine Krise, eine globale Rezession kommen, dann geht der breite Aktienmarktinvestment kräftig runter. Idealerweise ist zwischen noch mehr gestiegen, als es dann fällt. Ich bin dann immer noch im Plus, aber vom Hoch mal kräftig runter und das habe ich vorher schon herausfinden, wie viel halte ich dann aus.
Das heißt, also, am besten immer nachkaufen?
Technisch immer, nur wenn man du hast es eh vorher beschrieben, ne? Wenn ich bei 10% Kursrücksetzer eigentlich schon kalte Füße bekomme, dann wird die minus 30% nicht eine Chance sehen, wenn ich schon bis da oben investiert war, sondern dann vielleicht eher langsam kalte Füße bekomme. Ja. Und das muss man einfach vorher gut rausfinden, wie viel hält man da aus. Wenn die Hausaufgaben gemacht sind, glaube ich, dann sollte man mit den restlichen Schwankungen ganz gut umgehen können. Ansonsten in so einem Fall, wenn es dann passiert, sich einfach mal so einen langfristigen Aktienmarktchart anschauen. Nicht Einzelaktie, die kann pleite gehen, aber breiter Markt, ganz Europa, ganz Amerika, ganze Welt. Dann sieht man halt, nach jeder Krise kommt auch entsprechende Börsenerholung, einfach weil die Weltwirtschaft weiter wächst. Es werden jedes Jahr mehr Leute, die Technologie wird besser, der Konsum wird mehr, die Investitionen werden mehr, die Firmen machen mehr Umsatz, sind an der Börse allalong mehr wert. Nicht in jedem einzelnen Jahr, aber wenn man das mal verinnerlicht hat, dann fällt einem als erstes das ein, was du gesagt hast. Kurse 20% tiefer, nicht eine Firma, sondern ein Gesamtmarkt. Ja, wenn es mir da oben gefallen hat als Investment, dann muss mir 20% tiefer noch umso mehr gefallen.
Das hofft man dann immer.
Und nochmal, das ist bei einzelnen Aktien, selbst bei einzelnen Branchen, ist das eine trügerische Sicherheit, weil die können vom Fenster verschwinden. Ja. Aber es wäre das Schöne an breiter Streuung, wenn ich breit global gestreut bin, dann habe ich eigentlich die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite.
Das hört sich doch erstmal super an.
Ich finde schon.
Das glaube ich auch. Die Raiffeisenbank gibt ja kompetente, fachliche Beratungsgespräche an potenzielle Anleger und Kunden. Jetzt finde ich aber, es ist eine wichtige Frage, vor allem auch für potenzielle Anleger. Was ist der Unterschied für mich zwischen einem Gespräch bei euch und bei einem freien Vermögensberater, zum Beispiel von der Deutschen Vermögens, DVAG, so heißt sie, Deutsche Vermögens, wie auch immer. Also, genau, wie ist da der Unterschied zwischen einem selbstständigen Vermögensberater und euch als Bank?
Ich kann nur für die Raiffeisen sprechen, weil da bin ich selber in der Ausbildung von den Beraterinnen und Beratern engagiert. Da nehme ich halt wirklich viel, viel Geld in die Hand, um die Berater auf ein hohes Level zu bringen. Jetzt nehme ich nicht nur Produktkenntnisse, ja, das ist das eine, sondern auch wirklich so Beratungsgespräche kompetent zu führen, um genau so eine Risikotoleranz rauszufinden. Wie viel Aktienquote verträgst du? Wie wirst du mit Rückschlägen umgehen? Bist du dann der checkt, da muss ich nachkaufen, dann hältst du ein bisschen mehr Aktienquote. Also auch diese ganz psychologische Komponente, die Einschätzung deiner Risikotragfähigkeit, das gut auf den Punkt zu bringen und da auf ein gutes Ergebnis im Gespräch zu kommen. Ja. Da weiß es mir, dass der Raiffeisen sehr viel Geld und Kompetenz hineinbuttert, um hier die Leute auf ein hohes Niveau zu kommen und das auch über das ganze Bundesland sicherzustellen. Weil es ist ja auch nicht, dass wir nur dann quasi irgendwo ein Büro haben in zwei großen Städten und da kann man mit viel Geld hinfahren und wird dann gut beraten. Raiffeisen hat dann schon einen Anspruch, dass auch jeder in der Fläche, auch daheim im Bezirk, in der Gemeinde, eine gute Beratung in dem Bereich bekommt. Damit man wirklich für die gesamte Bevölkerung das, wie soll ich sagen, das Niveau der Veranlagung und den Wohlstand ein bisschen nach oben pusht. Weil muss uns schon klar sein, ne? Wir lassen in Österreich sehr viel Geld liegen. Wir sind ein reiches Land, wir sparen sehr viel. Aber wenn wir das halt dann unter der Inflationsrate veranlagen, wie auf einem durchschnittlichen Sparbuch, dann wird das, was wir uns absparen, allerlog weniger wert. Was jetzt nicht so schlau klingt irgendwie.
Nee, irgendwie nicht.
Also da wäre viel Platz für deutlich wohl mehr Wohlstand in der Bevölkerung, wenn wir einfach das, was wir uns absparen, vernünftig veranlagen. Und da haben wir halt Reife den Vorteil, dass wir in der Fläche sind. Das ist natürlich teuer, das kostet Ressourcen.
Ja.
Aber da können wir halt auch in der Fläche sicherstellen, dass da Kunden, Kundinnen gut beraten werden zu dem Thema.
Okay, das ist eine gute Antwort, würde ich sagen.
Ja, zumindest unser Angebot.
Und ich glaube, am Ende ist auch, ihr beratet ja als für den Kunden, also im gut, Sinne des Kunden. Das ist
allein schon, also allein schon gesetzlich vorgeschrieben.
Eben genau, ihr bekommt jetzt zum Beispiel auch keine Provision an dem, was ihr verkauft. Also
der Berater
bekommt keine Provision für den Fonds.
Genau, also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, was Außenstehenden nicht so klar ist. Man darf ja nicht das Produkt, das verkauft wird, beim Berater bonifizieren und sagen, so klassisch wie früher irgendwann, der verkauft da drei Verträge, also verkauft die drei Verträge und für jeden Vertrag schneidest du 20 Euro mit.
Ja.
Das ist ja auch schon seit Jahren gesetzlich gar nicht mehr erlaubt.
Das ist ja super für den Anleger, weil das heißt, ich verkaufe ja nicht mit der intrinsischen Motivation, mehr Geld für mich rauszuschlagen, sondern
vielleicht auch ein
mehr
Gedanke, Geld. Wer jetzt sagt, nicht erzählen kann man viel. Ich würde mir es auch so vorstellen, Raiffeisen ist im Ort seit 100 Jahren, wir wollen doch nochmal 100 Jahre bleiben. Das also perfekt. Das Interesse der Raiffeisenbank ist jetzt nicht einmal für 12 Monate das Maximum rausquetschen aus dem Kunden, indem wir ihm das noch draufpacken und das draufpacken. Ja. Das wird so nicht funktionieren. In 2 Jahren ist er dann angefressen auf uns und ist weg bei der Konkurrenz, aber die 2 Jahre haben wir richtig noch gut abgesahnt. Wir wollen die Kundenbindung haben. Wir wollen den Kunden über die nächsten 100 Jahre und seine Kinder und seine Enkel, sprich uns ist noch interessiert, als Raiffeisenbank, dass der Kunde allalong gut beraten ist und gut damit fährt. Weil dann werden wir ja allalong auch viel mehr mit dem Kunden gemeinsam profitieren. Also nicht kurz abzocken, sondern wir sind an der langfristigen Kundenbindung orientiert. Weil wir halt auch vor Ort sind und nicht weg können. Wir können nicht Rollläden hoch und alle 100 Raiffeisenbanken einpacken und heimgehen. Und von dem her ist auch schon mal sichergestellt, dass die Interessenslage sich zum Glück ziemlich überlappt mit dem Kunden.
Ja.
Je besser der Kunde Geschäft macht, desto besser für die Bank.
Ja, perfekt. So soll sich das doch anhören.
Da sollte man dann wieder an der Aktienquote arbeiten, ne? Weil dann würden die Wertpapierdepotstände deutlich schneller klettern, wenn die Kunden ertragreicher veranlagt
sind. Ja, dann sollten sie zu euch auf jeden Fall mal in die Beratung kommen. Vielleicht
schadet es dadurch besser. Nicht. Soweit ich weiß, ist das erste Beratungsgespräch gratis und das zweite auch.
Ab wann sollte ich als Anleger investieren? Vor allem jetzt auch in dieser, in der schweren Zeit. Ist ein Notgroschen natürlich nicht blöd auf der Seite zu haben.
Unbedingt.
Und wo mache ich die Unterscheidung oder wann setze ich, okay, ich habe genügend auf der Seite und den Rest, den ich jetzt zur Seite legen kann, den fange ich an zu investieren.
Und auch das wieder ist fixer Bestandteil jedes guten Beratungsgesprächs. Sprich, wenn man auf jeden Fall jedes Beratungsgesprächs bei uns, dass man genau erstmal abklärt mit dem Kunden, wie viel kannst du überhaupt von deinem im weitesten Sinn Geld, Vermögen, wie lange überhaupt binden, sprich investieren. Da ist mal der erste Punkt, den ich gar nicht irgendwo länger investieren kann. Was brauche ich Notgroschen? Und das kann ja relativ viel sein, weil ich damit rechnen muss, dass da eine Waschmaschine bleibt, vielleicht ein Autokauf ansteht oder beim Haus gehört dann irgendwann mal was gemacht. Das können schnell 10.000 Euro sein, was ich liquid auf der Seite haben muss. Und da gibt es dann außer Sparbuch im weitesten Sinn oder halt wirklich kurzfristige verzinste Veranlagungen eh kaum Möglichkeiten. Da kann man dann feilschen, ein paar Prozentpunkte mehr, aber der Block muss mal sichergestellt sein, dass ich liquiden Mittel mal auf der Seite habe. Und selbst beim Rest wird es dann einen Teil geben, wo ich sage, naja, aber so 3-4 Jahre wahrscheinlich, aber dann traue ich mich da nicht mehr kalkulieren. Auch dann wird man was finden müssen, was auf jeden Fall wieder nach 3, 4, 5 Jahren nicht im Minus sein kann. Und auch da gibt es Wertpapiere, die auf das Maß geschneidert sind. Jetzt keine Produktveranstaltung draus machen, einfach mit dem Berater reden.
Ja.
Aber es gibt auch für diese unterschiedlichen Fristigkeiten, es gibt ja nicht nur Aktienmarkt oder Nix und Gold.
Ja.
Es gibt da jede Menge auch Kombiprodukte dazwischen, wo man auf 3, auf 4, auf 5 Jahre so veranlagen kann, dass es mir nicht passieren kann wie bei einem reinen Aktienmarktprodukt. Ich bin dann kräftig im Minus und muss Jahre warten, im schlimmsten Fall, dass sich das erholt. Und erst für den Teil, der deutlich länger liegen kann, und das wird halt bei vielen Leuten dann erst ein Thema sein, wenn man mal über einen gewissen Liquiditätspuffer hinauskommt, den Teil kann ich dann auch wirklich in einer reinen Aktienmarktveranlagung packen, weil der kann zur Not auch 10 Jahre investiert sein.
Mhm.
Und wer jetzt wieder sagt, na, da finde ich mich aber dann nicht auf diese lange Frist. Und für alles dazwischen gibt es Kombinationsprodukte.
Es gibt auch Fonds zum Beispiel, die sagen, ich bin maximal 30% am Aktienmarkt investiert, da aber professionell über die ganze Welt gestreut, handverlesen, und beim Rest bin ich in Zinsanleihenprodukten, aber da auch mit einem guten Management, damit mehr rausschaut als bei einem Sparbuch, ja, in diesem Zinsprodukt. Und da habe ich von Haus aus weniger Schwankungen.
Okay.
Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten für das ganze Spektrum dazwischen. Ja. Und auch wieder, zuerst einmal eine eigene Aufstellung machen daheim. Was habe ich überhaupt Mittel im weitesten Sinn, die veranlagt werden können? Eine grobe Idee, was würde ich vielleicht brauchen auf die nächsten paar Jahre? Und dann ein gutes Beratungsgespräch machen. Okay. Und ein kleiner Gedanke, was wir schon in der Praxis immer sehen, es werden in Österreich aktuell auf Sparbüchern über 300 Milliarden Euro vor sich hergeschoben.
Auf Sparbücher noch?
Das ist nicht alles Notgroschen für die nächste Waschmaschine, für das nächste Auto. Also wir erleben es bei Kunden, die große Beträge seit 15 Jahren vor sich herschieben am Sparbuch, weil sie könnten es ja vielleicht brauchen in einem Jahr. Mhm. Also irgendwann muss man sich dann auch ein Herz fassen und sagen, ja, aber der Teil, der könnte eigentlich auch sich ordentlich vermehren, da könnte ich auch vernünftig investieren mit dem Teil.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um anzusprechen, dass finanzielle Bildung natürlich eigentlich essentiell ist. Und ich als Deutscher kann davon auch ein Lied singen. Es fehlt bei uns auch.
Ziemlich ähnlich in Österreich. Genau. Auch die Aktienbesitzquote. Absolut.
Auch Sparbücher wird immer noch als sicherer Hafen angesehen. Und was ja grundsätzlich ist,
aber am Ende verliere ich Geld. Der Effekt der Inflation auf Sparbücher zum Beispiel vielen nicht bewusst ist, weil sie auch nirgends vermittelt wird.
Eben, genau. Und da ist jetzt meine Frage: Wie spielen oder welche Rolle spielen soziale Medien wie YouTube, um da Finanzfluss oder ähnliche Finfluencer auch mal namentlich zu erwähnen? Was für eine Rolle spielen die in der finanziellen Bildung, vor allem für die jüngeren Generationen?
Eine immer wichtigere, und man sieht es auch entsprechend, dass in der jüngeren Generation tendenziell mehr Wissen vorhanden ist, mit dem Problem halt wie immer bei sagen wir mal, neuen Medien, Social Media im weiteren Sinn, dass du halt auch alles findest. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich eine kompetente Quelle finde, dann kann ich mich ganz schnell viel leichter informieren als früher. Aber ich finde halt auch alle anderen unseriösen Quellen, die irgendwas daher erzählen oder irgendwas verkaufen wollen. Die 35. Kryptowährung von links und warum die jetzt aber den globalen Zahlungsverkehr und bla bla bla.
Fairer Punkt.
Und das ist halt wahrscheinlich für einen normalen Menschen schwierig so einzuschätzen, gerade für einen Jüngeren, was ist davon seriös, was nicht. Na, wenn ein 30 Sekunden YouTube-Spot kann ich alles attraktiv und sexy rüberbringen. Ja. Da muss man halt auch die Gegenseite sich anhören, damit man ein Gefühl bekommt, wie realistisch ist das Ganze. Also eher diese fast ein bisschen Verwirrung, Verunsicherung, weil jede Meinung, jeder Standpunkt über mich hereinprasselt. Mhm. Das heißt, auch da würde ich unbedingt zur Ergänzung zumindest dann auch ein, zwei Beratungsgespräche bei klassischen Finanzdienstleistern machen, um einfach mal einen Gegencheck zu machen.
Ja.
Aber tendenziell, ja, der Zugang zu auch Fachinfo ist so leicht wie noch nie. Also ich würde das helfen.
Sehr guter Ausblick, würde ich sagen. Wir hatten es vorhin auch schon mal, Ereignisse, soll ich als Anleger auf Ereignisse warten? Also ich glaube, ich kann mir die Frage fast schon selber beantworten. Über die
Kristallkugel.
Aber,
sprechen wir es trotzdem kurz an, weil es jetzt mit Iran-Konflikt wieder ein Thema ist. Aber was man immer wieder sieht, und wenn man das, hätte ja mal nette Grafiken, habe ich jetzt nicht mehr. Was klassisch passiert ist, man steht in der Früh auf, schaut aufs Handy, es ist irgendwas Furchtbares passiert. Könnte uns jetzt die nächsten Tage blühen, das Bombardement im Iran geht wieder los, es ist wieder ein heißer Krieg, oh Gott. Ja. Und dann denke ich mal, Gottes Willen, bleiben wir beim konkreten Beispiel, das ist jetzt sicher schlecht für meinen Aktienfonds. Schau rein ins Depot, nein, natürlich, der ist gleich einmal kräftig im Minus. Und was ist jetzt, gibt es zwei mögliche Bauchreaktionen. Die erste ist, wenn ich keine Finanzbildung habe oder mich nicht mit dem Thema beschäftigt habe, ich sage, naja gut, aber wenn da Krieg ist und der Ölpreis ist hoch, das ist schlecht für die Firmen, schau, es fällt auch schon, das ist ja schon im Minus, schnell raus aus dem Ganzen. Erstes Bauchgefühl. Mhm. Und wenn man sich vergangene Krisen anschauen, egal wann die letzten Jahrzehnte, muss man jetzt schon bewusst sein, wenn ich mal am Handy lese, dass jetzt da die Krise passiert ist, dass der Iran-Krieg wieder heiß ist und da dann haben die ganzen Profis an der Börse schon über Nacht in Asien alle verkauft. Auch die Amerikaner, die haben alle Büros in Asien auch. Ja. Das heißt, es ist in den Kursen schon drinnen. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ich mal als Normalverbraucher am Handy lese, da ist was Furchtbares passiert, Börsen sind im Minus, deswegen sind die Börsen schon im Minus, dann ist es zu einem guten Teil schon in den Kursen drinnen. Ich habe da keine Insider-Information, die mir jetzt ermöglicht, ich weiß, was die anderen nicht wissen, darum verkaufe ich jetzt schnell noch, damit ich später zu einem besseren Kurs wieder zurückkaufen kann. Mhm. Das kann funktionieren, meistens funktioniert es nicht, weil ich die Insider-Information nicht habe. Das ist so ein verführerischer Gedanke. Ne? Ich habe da das Handy, das schaut so aus, als müsste ich da ganz schnell was andere nicht wissen. Aber ja. Und was halt, wenn man sich die Zeiträume ansieht, vergangene Krisen halt meistens schon gut funktioniert, das hast du eh schon öfter gesagt, wenn es jetzt dann gute Unternehmen günstiger gibt, wie gesagt, breit gestreut wieder, nicht Einzelaktien zocken,
ja,
dann hat sie es halt bis jetzt zumindest immer noch gerechnet, in so einer Krise aufzustocken. Also genau das Gegenteil von der ersten Angstreaktion. Was ich zumindest bisher immer funktioniert hat, Krisen hatten irgendwann ein Ende. Und dann wächst die Weltwirtschaft wieder und die Firmen verdienen wieder Geld. Und wenn ich davor aber gute Aktien, Unternehmen günstig einsammeln kann und habe dann die Zeit auf meiner Seite und kann warten, bis sich die Sache wiederholt, dann hat man zumindest historisch damit seinen Ertrag deutlich nach oben gepusht. Wenn dieser kurze Aktionismus jetzt da quasi der Herde nachlaufen und jetzt auch noch verkaufen, ja, da muss ja das Timing wirklich perfekt sein. Corona, wenn wir uns erinnern, nach dem Lockdown sind 1,5 Wochen vergangen und dann haben wir das Tief an den Börsen gehabt. Ja, und da haben wir nur ein Jahr, fast ein Jahr lang keinen Impfstoff gehabt. Mhm. Und trotzdem haben die Aktienmärkte innerhalb von ein paar Monaten alles schon wieder aufgeholt gehabt. Ja. Also da die Wendepunkte erwischen, ich könnte es nicht. Ich würde keinem raten, versuchen, mit dem reich zu werden.
Das ist mal eine gute Einschätzung. Mark Twain hat mal gesagt, ein besonders schlechter Monat für Aktien ist der September. Die anderen Monate sind Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober, November, Dezember. Was sagst du dazu?
Wenn schlecht heißt im Sinn von, da könnte der Markt auch fallen, definitiv. Der kann jeden Tag, jeden beliebigen Tag fallen, jedes beliebigen Monat. Das Schöne ist halt wieder Zeit, ne? Ich möchte es mir mit Zahlen um mich werfen. Wenn wir das Simpelste nehmen, wie ich am Aktienmarkt investieren kann, einfach ein Stück von allen Firmen auf der Welt, die 1500 größten Firmen, und von jeder kaufe ich mir halt ein kleines Stückchen, was heutzutage leicht geht. Aktienmarkt vorher globaler und der hat von jedem ein Stück dabei. Dann hat man da über die letzten, seit den 70er Jahren, das sind dann schon über 50 Jahre, im Durchschnitt fast 10% Brutto-Performance gemacht. Forecast vor allem schon klar, aber da bleibt dann schon ein bisschen was übrig.
Ja.
Und das ist jetzt genau so dieser Gegensatz. Ne? Wenn ich heute investiere, könnte ich morgen mit meinem Aktienmarktinvestment schon im Minus sein. Da gibt es kein dran vorbei. In jedem dieser genannten Monate könnte das passieren. Aber wenn ich das aushalte und aussitze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn ich die Weltwirtschaft auf Dauer pleite geht, sehr hoch, dass diese Firmen in Summe langfristig mehr wert sind. Und je länger der Zeitraum, desto mehr werden sie wert. Und daher muss ich mir irgendwann ein Herz fassen. Und darum ist für die meisten Leute auch so ein Vermögensaufbauplan eine feine Sache. Jetzt schließt sich das irgendwie wieder zusammen, weil wenn ich jedes Monat ein bisschen was investiere, dann profitiere ich ja sogar davon, wenn ich es nächsten Monat billiger bekäme und meine 200 Euro mehr Aktien bekomme. Und dann ist mir halt die nächsten Jahre völlig egal, ob das runter rauf geht. Ich sammle einfach sukzessive die Anteile dieser Firmen ein, weil ich weiß, all along sind die mehr wert. Und viel mehr braucht es im Endeffekt nicht.
Ja.
Und da gibt es auch dann keinen Grund, nervös zu werden, weil jetzt der Ölpreis vielleicht nur $30 steigt, $30 fällt. Balanciert sich langfristig aus.
Ja. Ein weiterer schöner Spruch ist, sell in May and go away. Das ist zwar nur die Hälfte des Zitats, aber was sagst du dem?
Gibt es einen statistischen Effekt, haben wir selber untersucht im Research vor einiger Zeit. Also für viele Börsen gibt es wirklich einen nachweisbaren Effekt, dass die Performance an der Börse von der Phase November bis Mai besser ist als von Mai bis November. Nur Achtung, statistisch nachweisbar heißt, er ist ein bisschen größer, und zwar reden wir davon so im Schnitt über die Börsen 0,5% in Summe.
Okay.
Das heißt, das ist die Bewegung von einer Stunde. Das heißt, völlig wurscht.
Okay.
Leider.
Hast du einen Lieblingsbörsenspruch?
Pfui. Eigentlich schon. Ich habe jetzt nur auf Englisch, weil wir können übersetzen. Reich wird man nicht durch Timing the Market, sondern Time in the Market. Also nicht timen im Sinn von rein raus, den richtigen Einstieg, Ausbruch hin und her zocken. Das wäre Timing the Market.
Ja.
Da gibt es x Studien, dass das im Schnitt keinen Mehrertrag bringt. Sondern Time in the Market. Wie lange bin ich investiert?
Also wieder Zeit ist dein Freund.
Genau. Und da dann nur den einen Fehler nicht machen und sagen, ich möchte es jetzt aber auf die Spitze treiben, ich kaufe nicht breit globaler Aktienmarkt an Fonds, weil das ist ja Fahrt. Ich habe im Internet gelesen, das sind die drei Top-Aktien für die nächsten 2 Jahre. Ja, wenn es so leicht wäre. Und dann nehme ich Risiko rein. Wenn man für die drei Top-Aktien eine pleite geht, und das kann eine tolle Firma sein, wenn die betrügt, dann geht es trotzdem pleite, Wirecard, dann machen wir mal was, dann ist ein Drittel von meinem Geld dauerhaft weg. Das nimmt Risiko rein, dieses Rauspicken, dieses konzentriert schnell reich werden wollen. Wäre nicht so schwer.
Das ist wohl wahr. Muss man sich nur dran halten.
Ja. Aber ich glaube, es sickert auch immer mehr in die Köpfe rein. Also ich bin auch viel unterwegs bei Kundenveranstaltungen und so. Also da wurde schon das Finanzwissen in Österreich deutlich besser über die letzten 10, 15 Jahre. Und auch dieser, wie gehe ich mit Schwankungen um, wie wir es jetzt beschrieben haben, das hat sich nach meinem Eindruck deutlich verbessert die letzten 10, 15 Jahre.
Okay, sehr gut. Und mit Ausblick auf die Zukunft, was würdest du Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern raten, die jetzt über ihre finanzielle Zukunft eben auch nachdenken?
Mhm. Wenn man das mal abgeklärt hat, was wir vorher besprochen haben, wie viel Schwankung halte ich aus, wie viel kann wie lange investiert sein, dann sich bewusst einfach mutig sein, sich ein Herz fassen und sich bewusst sein, es kommt nicht darauf an, die nächste Krise zu umschiffen in so einer Veranlagung. Bei meinem Anlagehorizont für den Teil meines Vermögens ist nur wichtig, dass ich rechtzeitig anfange, richtig aufgestellt bei Unternehmen mit dabei bin und dann die Zeit für mich arbeiten lassen. Da viel weniger über Krisen nachdenken, sondern einfach tun und anfangen damit.
Sehr gut. Und dann noch eine letzte Frage. Wo finden Interessierte weitere Informationen oder Hilfe, wenn sie mehr wissen möchten? Also auch auf das Raiffeisen-Universum.
Fokussiert. Man wird natürlich jede Menge Homepages etc. Es gibt von RCM meine eigene, es ist die Fondsgesellschaft von allen Raiffeisen, Landesbank und so weiter. Was ist aber gut passend, seit neuestem gibt es Börse 360. Es gibt eine neue App am Handy, wo wir nicht nur, also einfach installieren, ganz normale Finanzmarkt-App, wie man es kennt, wo man natürlich Börsenkurse und Einzeltitel etc. Info drauf hat zu aktuellen Kursen und Ereignissen am Markt, aber auch ein bisschen Research bekommt, also auch Analysen, Einschätzungen zu Finanzmarktthemen. Also durchaus interessant, vielleicht mal ausprobieren. Börse 360.
Das hört sich sehr gut an.
Für 360 Grad Rundumblick auf die Märkte. Da vielleicht mal reinschnuppern.
Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit.
Immer gerne.
Und ja, vielen Dank. Das war die 31. Folge von Raiffeisen Live. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Die Folgen könnt ihr immer noch im Internet nachhören und nachsehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.